Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
40 Tage lang standen die Schlachtreihen der Philister und Israeliten einander gegenüber. Jeden Tag forderte der Vorkämpfer Goliath, eine knapp 2,90 Meter große, starke Kampfmaschine, das Heer Israels heraus, dass sie einen ihrer Männer schicken und sie gegeneinander kämpfen. Saul und ganz Israel waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Keiner wagte es, gegen Goliath zu kämpfen. Als David im Auftrag seines Vaters Isai zum Kampfplatz kommt, um herauszufinden, wie es seinen drei Brüdern geht, alle drei waren Teil des israelitischen Heeres, hörte, wie Goliath das Volk und Gott verhöhnt. Er bietet sich an, gegen Goliath zu kämpfen und siegt. Als Goliath stirbt, packt die Philister die Angst, sie fliehen, das Volk Israel hinter ihnen her und sie erleben an diesem Tag einen großen Sieg. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Wir gehen jetzt nochmal gemeinsam zum Kampfplatz und betrachten das Ganze aus der Perspektive Sauls. Und zwar in 1. Samuel, Kapitel 17 und dort ab Vers 55. Als aber Saul sah, wie David dem Philister entgegenging, sagte er zu Abner, dem Heerobersten: Wessen Sohn ist doch dieser junge Mann, Abner? Und Abner antwortete: So wahr du lebst, König, ich weiß es nicht. Und der König sagte: Frage, wessen Sohn der junge Mann ist. Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul. Und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. Und Saul sagte zu ihm: Wessen Sohn bist du? David antwortete: Der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters. Als ich so das für mich las, dachte ich mir: Moment mal, weiß jetzt Saul wirklich nicht, wer David ist? Ich meine, im Text wird uns ja noch gesagt, oder im Verlauf der Geschichte, 1. Samuel 17 und dort ab Vers 14, als so David vorgestellt wird und auch seine drei Brüder, die alle drei Teil des Heeres sind, da heißt es ab Vers 15: David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Nochmal vorher in der Geschichte, als die Knechte Sauls jemanden suchen, der Musik machen kann, um den unruhigen Geist oder den geängsteten Geist von Saul zu besänftigen, wird uns ja erzählt, dass sie auf David kommen. Und David am Hof Sauls ist und eben Musik macht und die Musik von David Saul beruhigt und er so seinen Frieden findet. Das heißt, kennt jetzt Saul David nicht? Doch, vermutlich schon. Dann dachte ich mir: Gut, warum denn dann diese Frage? Wessen Sohn ist doch dieser junge Mann? Oder geht es hier gar nicht darum, so aus welcher Familie stammt er, sondern eher so, also was ist das für ein junger Mann, dass er die Kraft aufbringt, den Mut aufbringt, um solch einen Schritt zu machen? Denn Saul traut sich nicht, mit Goliath zu kämpfen. Sein Sohn Jonathan traut sich nicht, gegen Goliath zu kämpfen. Die Brüder von David trauen sich nicht. Und auch alle anderen trauen sich nicht, sich Goliath entgegenzustellen. Also, was ist das für ein Mensch? Wessen Sohn ist er? So ähnlich, wir hatten eine ähnliche Situation bei Saul selbst. Kehre nochmal zurück zu 1. Samuel, dort Kapitel 10, nachdem Samuel Saul zum König salbt, insgeheim, keiner weiß es, dann sagt er ihm so voraus, was denn passieren wird, was ihm so auf dem Weg nach Hause begegnen wird. Und unter anderem, dass er mit Propheten weissagen wird, also prophetisch reden wird. Und das geschieht dann auch, 1. Samuel, Kapitel 10, Und dann ab Vers 11. Und es geschah, als alle, die ihn von früher her kannten, sahen, also den Saul, und siehe, er weissagte mit den Propheten, da sagten die Leute zueinander, was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Also mit Saul. Ja? Was ist mit dem Sohn von Kisch, dem Saul, geschehen? Ist Saul auch unter die Propheten? Vers 12. Und einer von dort antwortete und sagte, wer ist denn ihr Vater? Also von ihm und von den Propheten. Also in wessen Namen sprechen sie denn hier? Also wer ist denn ihr Vater? Und so habe ich den Eindruck, dass es hier auch so darum geht, so ja, wessen Sohn ist er denn? Wobei David so ganz praktisch eben und bodenständig antwortet und er sagt, ja, ich bin der Sohn deines Knechtes Isai des Bethlehemiters. Spannend ist ja auch, in wessen Namen David diese ganze Sache macht, also wo er die Kraft aufbringt, woher er die Kraft aufbringt, um gegen Goliath zu kämpfen. Und er sagt es hier in 1. Samuel 17, Vers 45. Da verhöhnt ihn ja der Goliath, verhöhnt David, und David antwortet darauf: Du kommst zu mir mit Schwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und er fährt dann fort und sagt, und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Ich habe den Eindruck, dass die Antwort ist, wessen Sohn ist doch dieser junge Mann? Die Antwort lautet, ja, er ist ein Kind dieses Gottes, des Höchsten, der Himmel und Erde gemacht hat, und in dessen Namen kommt er und kämpft gegen Goliath. Übrigens etwas, was in der Überlieferung, in der Erzählung der Geschichte oftmals nicht nur bei denen, die an Gott glauben, sondern auch in der Gesellschaft, in der wir leben, geht eigentlich dieser Teil oft unter. Der Fokus ist auf David, der starke, mutige, flinke, kleine im Vergleich zu dem großen Goliath. Und er besiegt Goliath. Der Kleine besiegt den Großen. Wenn man aber David ernst nimmt und ihm glaubt, dann sagt er nicht, ich habe gesiegt und das war mein Sieg und das war meine Fähigkeit und meine Schnelligkeit und meine Schlauheit und meine Strategie, die hier gesiegt hat, sondern nein, denn der Herr, denn des Herrn ist der Kampf und er wird dich, Goliath, und euch, ihr Philister, werdet in unsere Hand gegeben werden. 18,1 Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog in den Kampf. Und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Hab mich gefragt, wie wird dieser Sieg sich denn auf das gesamte Umfeld auswirken? Weder Saul noch seine größten Krieger, noch die Geschwister Davids, seine Brüder, trauten sich gegen Goliath zu kämpfen. Doch der, der den Sieg erringt und dem dieser Sieg geschenkt wird, der ist auf einmal in ganz Israel bekannt. Wie wird sich dieser Sieg auswirken auf Saul? Aber nicht nur auf Saul. Wie wird sich dieser Sieg auswirken auf den Sohn des Königs? Und es ist spannend für mich zu merken und es bewegt mich und berührt mich zu merken, dass Jonathan diesen Sieg David nicht neidet. Ganz im Gegenteil. Die zwei freunden sich an. Und so wie uns berichtet wird, dass Saul David lieb gewinnt, um die Sprache der Elberfelder Übersetzung oder der Bibel hier zu verwenden. In Kapitel 16 heißt es, Vers 21, und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. So gewinnt auch Jonathan Saul lieb. Und sie freunden sich einander an, sie schließen sogar einen Bund. Und was er ja hier macht, ist ihm seine Kleidung und seine Rüstung, seine Ausrüstung, sein Schwert und seinen Bogen zu geben. Eigentlich sinnbildlich, könnte man fast sagen, sagt Jonathan, eigentlich bist du durch das, was jetzt passiert ist, der Sohn des Königs und damit der rechtmäßige, bildlich gesprochen zumindest, Nachfolger meines Vaters. Weder Jonathan, noch Saul, noch Abner und wie sie alle heißen, niemand weiß, dass David erwählt wurde. Im Kreise seiner Brüder, und ich bin mir auch nicht sicher, ob die genau wissen, wofür er erwählt wurde. Das weiß niemand, aber Jonathan geht hier diesen selbstlosen Schritt und sagt, eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, steht dir das alles zu und gar nicht mehr mir. Und er hat überhaupt kein Problem damit. Sondern es geschieht alles in Freundschaft, in den Zuneigung zueinander. Ist für mich Teil dieser größeren Frage, wie soll denn die Machtübernahme passieren? Oder die Machtübergabe passieren? Wie wird der Wechsel von Saul als König zu David als König denn geschehen, sodass es alle akzeptieren und alle damit umgehen können? Das Volk, die Familien, die Völker drumherum. Ist ja ein ganz verwundbarer Moment für das Volk Israel und für alle Beteiligten. Aber für Jonathan scheint sich das auch gut zu entwickeln. Und nicht nur für ihn, sondern der Erfolg, den dann David hat, als er eingesetzt wird über die Kriegsleute, macht ihn beliebt beim ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Also auch diejenigen, die am Königshof sind, auch die scheinen ihn zu mögen. Und dann ist es auch für sie dann ein leichtes, so hoffe ich, dass sie ihn dann auch als König akzeptieren werden. Denn es kann ja durchaus sein, dass sie sagen, nein, wer ist das? Den wollen wir nicht. Wir haben hier unter den Knechten einen Besseren gefunden. Der soll König in Israel sein und nicht irgendein Dahergelaufener. Aber das Volk, die Knechte Sauls, Sauls Sohn, der Jonathan, sie mögen David und Saul selbst mag David und hat ihn lieb. Vers 6. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Tamburinen, mit Jubeln und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und jetzt spricht es Saul selbst zum ersten Mal aus. Ist David derjenige, dem Gott das Königtum versprochen hat und ihm gegeben hat? Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Saul wird von Neid gepackt. Wie wird die Machtübergabe geschehen? Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam. Da sind sie wieder, diese Ängste, die uns in 1. Samuel Kapitel 16 beschrieben werden. Angstzustände, die ihn plagen. Und jetzt kehren sie zurück. Ein böser Geist von Gott über Saul kam. Und er geriet im Inneren des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zither mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte, und Saul hatte einen Speer in seiner Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Nochmal so für mich innegehalten und überlegt, trotz des Sieges, trotz dieses Ruhmes und all dem, was ihm so vom Volk entgegengebracht wird, dem David, scheint er ganz normal zu bleiben, ganz demütig. Jeden Tag spielt er für Saul auf seiner Zither, sodass Saul sich beruhigt und zum Frieden kommt. Er hätte ja auch anders handeln können, sagen, hey, ich bin jetzt der neue Star in Israel. Das Volk liebt mich. Die Knechte Sauls lieben mich. Eigentlich ist es Zeit, Saul, dass du, schau mal, du bist krank. Wir werden dich krank schreiben. Ist auch nicht so schlimm vor den Augen des Volkes. Du hast ja auch dem Volk gedient, mehrere Jahre. Aber jeder wird verstehen, dass wenn man krank ist, dass man auch nicht weitermachen kann. Also komm, lass mich mal. Und wenn er sich dann wehrt, dass man sagt, weißt du was? Also entweder du lässt mich machen und ich bin der neue König in Israel. Übrigens auch Gott hat mich durch Samuel auch gesalbt. Also es steht mir auch zu. Ich nehme hier auch nichts, was Gott nicht will, dass ich mir nehme. Komm, hier, da ist dein Platz. Und wenn du nicht willst, dann werden wir dich auch zur Seite schieben. Nichts davon. Demütig, freundlich, so stellt es sich mir vor, ist er beim König und dient ihm. Ohne Allüren, ohne irgendwelchen Taktierereien oder strategischen Schritten, um sich das Königtum zu nehmen. Andererseits bei Saul, einmal so diesen Weg des Neides und der Eifersucht, den jetzt hier geht, daraus entsteht dann Furcht, daraus entsteht der Versuch, David umzubringen und seinen möglichen Widersacher dann eben zu vernichten. Aber er merkt, nee, der Herr ist mit David. Aber von Saul war er gewichen, sagt der Autor. So wird der Kontrast zwischen David und Saul immer größer. Mit David ist der Herr, aber von Saul ist er gewichen. Und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über 1000. Und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk her. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Die Beliebtheit von David steigert sich von Tag zu Tag mit jedem Feldzug, von dem er siegreich zurückkehrt. Das Volk hat ihn lieb und es wird immer düsterer und dunkler um Saul. Zunächst ist es der Neid. Dann versucht er, ihn aus dem Weg zu schaffen. Dann fängt er ihn an, ihn zu fürchten, ihn zu scheuen, ihn zu meiden, entfernt ihn aus seiner Umgebung. Aber all das bringt nichts. Und Saul sagte zu David, siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Sei mir nur ein tapferer Mann und führe die Kriege des Herrn. Saul aber dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister soll gegen ihn sein. Das heißt, er versucht jetzt David mit dem Versprechen, dass er ihm eine seiner Töchter gibt, in eine Kriegssituation zu bringen, wo er dann naturgemäß stirbt. So ist es nun mal im Krieg. Manche Männer fallen. So alt eben auch David. Nur kurz als Rückblende. Er hatte ja bereits in diesen 40 Tagen, als die Schlachtreihen einander gegenüberstanden, irgendeinem, der sich traut, oder demjenigen, der sich traut, um gegen Goliath zu kämpfen, schon versprochen, dass er nicht nur er und seine Familie von Abgaben, also von Steuern befreit werden, sondern dass er auch ihm seine Tochter gibt. Also beim Lesen der Geschichte mir dann dachte, also zu welchen Mitteln Saul greift, um einfach irgendwie voranzukommen. Einerseits war er bereit, seinen Sohn Jonathan zu opfern, der eigentlich gar nichts gemacht hatte, sondern lediglich, ohne es zu wissen, etwas gegessen hatte von dem Honig. Aber sein Vater hatte alle schwören lassen, dass sie bis zum Abend nichts essen werden. Und wer davon isst, der muss des Todes sterben. Und er ist bereit, seinen Sohn umzubringen. Und das Volk stellt sich vor Jonathan und sagt, an diesem Tag wird niemand sterben. Also er verfügt über seinen Sohn, er verfügt über seine Tochter, ihm ist es egal, ob sie diese Person will oder nicht. Und es ist ja nicht nur so, dass man sagen kann, ja, damals war eine patriarchalische Kultur und die Frauen hatten nichts zu sagen. Es gibt Geschichte in der Bibel von Familien, die an Gott glauben, da wird sehr wohl der Wille des Einzelnen respektiert und geachtet. Wird nicht einfach verfügt, aber er verfügt auch über seine Tochter. Und so bietet er David seine Tochter an, aber eigentlich will er sie ihm ja gar nicht geben, sondern er will, dass er im Kampf gegen die Philister stirbt. Versucht, sich gegen David zu stellen, anstatt dass er mit der Situation mitgeht. Weil er merkt eben, dass Gott mit David ist, dass er dann eben auch dem, was Gott jetzt macht und wie Gott die Situation entwickelt, dass er da mitgeht und sich darauf einlässt und dadurch loslässt und dadurch es zu einer Machtübergabe kommt, die gut ist, die friedlich verläuft. Vers 18, und David antwortete Saul, wer bin ich und was ist meine Familie und die Sippe meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll? Also diese Demut, wo er sagt, warum denn ich? Warum soll ich jetzt den Teil der königlichen Familie werden? Das steht mir doch gar nicht zu. Diesen Wert habe ich doch gar nicht. Und es geschah zu der Zeit, als Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie Adriel, dem Mecholatiter, gegeben. Völlig unberechenbare Schritte. Jetzt auf einmal doch nicht mehr Merab. Nee, die gebe ich jetzt nicht mehr David, die gebe ich jetzt dem. Saul, was machst du? Du kannst doch nicht mit Menschen so umgehen. Vers 20, aber Michal, die Tochter Sauls, liebte David. Das berichtete man Saul und es war ihm recht. Und Saul sagte, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zur Falle wird und die Hand der Philister gegen ihn ist. Und Saul sagte zu David, zum zweiten Mal sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Seine Tochter liebt ihn, sein Sohn liebt ihn. Seine Knechte lieben ihn, das Volk liebt David, aber das Allerwichtigste, der Herr ist mit David. Und Saul, dem wie er denkt, wie er fühlt und wie er handelt, treibt sich selbst immer mehr ins Abseits und isoliert sich. Und das, was er macht, wird immer destruktiver. Und Saul befahl seinen Knechten, redet im Geheimen zu David und sagt, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Knechte haben dich lieb. So werde doch nun des Königs Schwiegersohn. Also Saul weiß, was los ist. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sagte, ist es ein Geringes in euren Augen, des Königs Schwiegersohn zu werden? So, warum fragt ihr denn mich, dass ich Schwiegersohn des Königs werde? Wieso nicht einer von euch? Das ist doch was Wertvolles, was Tolles. Euch steht es viel mehr zu als mir. Ich bin ja nur ein armer und geringer Mann. Vers 23, zweiter Teil. Und die Knechte Sauls berichteten es ihm und sagten, so hat David geredet. Da sagte Saul, so sollt ihr zu David sagen. Der König fordert keine andere Heiratsgabe als 100 Vorhäute der Philister, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Saul aber dachte, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. So, eigentlich so ein fieser Plan von Saul, um eben durch die Philister Saul erneut zu Fall zu bringen. Sagt, bringe mir 100 tote Philister und dann kriegst du meine Tochter. Und seine Knechte, Vers 26, berichteten David diese Worte und es war in den Augen Davids Recht, des Königs Schwiegersohn zu werden. Und noch waren die Tage nicht vollendet, da machte sich David auf und zog hin, er und seine Männer, und er schlug 200 Mann unter den Philistern. Und David brachte ihre Vorhäute und man lieferte sie dem König vollzählig ab, damit er des Schwiegersohn werden sollte. Da gab Saul ihm seine Tochter Michal zur Frau. Und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war. Hatte ja zuvor uns noch der Autor gesagt, dass der Herr mit David ist. Vers 12. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Ist ja so der Autor. Und dann noch ein weiteres Mal, denn der Herr war mit ihm. Gerade so im Text, um das zu finden. Wird ein zweites Mal in dem Kapitel auch gesagt, aber spätestens an dieser Stelle sagt uns der Autor, dass Saul es sieht und es erkennt, dass der Herr mit David ist. Und dass Michal, die Tochter Sauls, ihn lieb hatte. Und jetzt kommt die Reaktion. Da fürchtete Saul sich noch mehr vor David. Es packt ihm noch mehr die Angst als zuvor. Und Saul wurde für immer Davids Feind. Und wenn Gott mit David ist und David führt und David segnet und indem Saul hier sich zum Feind Davids macht, macht er sich dann letztendlich auch zum Feind Gottes. Und all das, weil er es nicht aushalten kann, dass jemand größer ist wie er, als er, mehr Erfolg hat als er oder ebenso, wie er es schon anfängt zu ahnen, der sein Nachfolger sein wird. Es gelingt ihm nicht, loszulassen und den Weg zu gehen, den jetzt Gott ihm hier vorzeichnet. Vers 30. Die Obersten der Philister zogen aus, und es geschah, so oft sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als alle Knechte Sauls, und sein Name wurde sehr berühmt. David wird größer und größer und größer, und Saul entscheidet sich dafür, nicht Teil dessen zu werden, sondern versucht mit allen ihm stehenden Mitteln das zu bekämpfen, und dadurch wird er kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Und die Frage immer drängender, wie wird es jetzt weitergehen, denn es fängt an, sich zuzuspitzen und es sieht so aus, als würde es nicht zu einer friedlichen Machtübergabe kommen. 19, Vers 1. Saul nun redete mit seinem Sohn Jonathan und mit all seinen Knechten, dass er David töten wolle. Wie die Geschichte weitergeht, lesen wir gemeinsam in der nächsten Glaubengeschichten-Folge. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.